Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 19. September gerade. Und ja, es war die Woche wieder einiges los an der Börse für diejenigen, die gestern mal so auf ihre Watchliste. Man hat ja immer so in der Regel so ein paar alte Leichen noch da rumliegen und die werden nicht schlecht gestaunt haben, als sie gesehen haben, dass Intel auf einmal hier richtig Gas gegeben hat. Aber auch Aktien wie Novo Nordisk und so sind die Woche wirklich sehr gut gelaufen, woran das vor allem so im Tech-Bereich nun gelegen hat. Es gab nämlich nun Gewinner, aber auch gestern einige wie Arm, die dann nach den Intel-News abgestürzt sind. Woran das gelegen hat, werden wir gleich drüber sprechen. Und es gab auch noch viele andere Themen. Heute in der Sendung haben wir übrigens nochmal einen Special Gast. Der Sumit von Parkett ist da, der Gründer. Den haben wir mal eingeladen. Und zwar nicht nur, dass er mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, was so bei Parkett aktuell los ist und was so demnächst abgeht, sondern er hat uns auch noch ein paar spannende Insights mitgebracht, zum Beispiel in was am meisten investiert wird oder die verrücktesten Depots, die er da je gesehen hat. Also das Gespräch kommt nun, wenn ihr euch dafür interessiert, würde es uns natürlich ebenfalls freuen. Ansonsten sind wir immer natürlich Zeitstempel mit dabei. Dann könnt ihr den Talk überspringen.
So, ihr Lieben, heute eine Folge mit einem Special Guest. Wir haben den Sumit hier von Parkett. Wir haben eine Kooperation mit Parkett und viele von euch haben da ja auch schon ein Konto eröffnet und tracken fleißig ihr Portfolio. Und heute wollen wir mal so ein paar Insights vom Sumit wissen, wie er dazu gekommen ist, Parkett zu gründen, ja, wie die Community investiert, ne, welchen Background er hat, welche Features es gibt, was geplant ist und so weiter. Also eine pickepacke, vollgepackte Sendung. Und ja, ich sage in diesem Schritt jetzt erstmal willkommen, Sumit. Vielleicht kannst du einfach mal so ein paar Sätze zu dir sagen. Ich glaube, viele kennen dich ja schon. Du hast ja auch auf YouTube, glaube ich, ein recht erfolgreiches Format, bist da sehr aktiv, aber trotzdem vielleicht mal ein paar Sätze zu dir. Wie kam es dazu, dass du Parkett gegründet hast? Hast du einen Background irgendwie im Bereich Finanzen? Warst du Vermögensverwalter oder hast du was ganz anderes gemacht oder kommst du aus der Entwicklerschiene? Kannst du vielleicht mal ein paar Sätze zu sagen?
Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, da zu sein. Lieber Daniel und Michael, freue mich sehr für die Einladung und natürlich unsere Partnerschaft. Da habe ich auch aus dem Team gehört, das läuft sehr gut und es freut mich natürlich, dass eure Community an Parkett Nutzen findet. Ja, wie ist es, beziehungsweise mein Background und wie ist es dazu gekommen? Ich bin Entwickler, ich komme nicht aus der Finanzschiene. Ich habe damit quasi nichts am Hut gehabt und habe mich auch viel zu lange nicht um meine Finanzen gekümmert. Erst mit 30 habe ich überhaupt angefangen, was zu sparen. Ich hatte Schulden, ja, das war hart und immer alles, ne, musste das abbezahlen komplett und mit 30 ungefähr war ich dann schuldenfrei und konnte anfangen, mich mit Investieren zu beschäftigen. Also bin die ganze Schiene durchgegangen, erstmal von den Basics, nicht mehr zu viel auszugeben, bisschen was sparen, Notgroschen und dann kann man anfangen mit Investieren. Und dann ging das los und dann habe ich mich mit dem Investieren beschäftigt. Und wie es halt so ist, wenn man ein Ziel verfolgt, dann willst du das tracken, du willst gucken, wie es läuft. Das ist im Gym so, das ist, wenn du Marathon laufen willst so und darauf hin trainierst oder Gewicht verlieren willst, egal. Du willst deinen Fortschritt sehen und sehen, gehe ich in die richtige Richtung, ist das, was ich tue, sinnvoll. Und das war für mich das Portfolio-Tracking mehr oder weniger. Ich bin Fan von Dashboards und ich komme eben aus der Entwicklerschiene. Also ich bin Programmierer und habe immer schon Websites und Dashboards gebaut. Ich war bei Stripe zuletzt und davor war ich bei Daimler beim Carsharing-Anbieter Car2Go. Und davor in Agenturen und so weiter. Und ja, es gab Tools, Portfolio Performance zum Beispiel. Das war, glaube ich, das kennt man, ist Open
Ja,
Source, kann
klar.
man installieren. War aber sehr manuell. Also man muss da wirklich sehr aufwendig alles einpflegen, jede Aktie, jede ISIN, jeden Kurs etc. Und die Daten sind aber für alle User gleich. Also warum muss ich ein Apple-Logo und eine Apple-ISIN einpflegen, wenn du auch dein Apple-Logo und dein Apple-ISIN einpflegst? Und was da gefehlt hat, ist im Prinzip die Cloud. Ja, also ein cloudbasierter Portfolio-Tracker, der im Web ist und einfach super viel automatisiert. Und ich hatte auch eine eigene Meinung, was die visuelle Repräsentation betrifft. Ich wollte es einfach anders. Ich will nicht sagen, Portfolio-Performance ist schlecht oder wir sind gut oder sonst irgendwas. Das bleibt jedem selbst überlassen, sondern mir ist es, ich wollte es anders. Und dann habe ich ein Tool für mich gebaut, erstmal nur. Und dann habe ich gehofft, okay, wenn ich das bisschen teile, das Tool, Ich war damals bei der Comdirect und ich habe ausschließlich Comdirect supported auch am Anfang. Habe das quasi nebenbei programmiert, neben meinem Hauptjob. Vielleicht mag das ja der ein oder andere auch nutzen. Und wenn ja, dann habe ich vielleicht ein kleines Nebeneinkommen, wo ich mehr investieren kann. So 500 Euro pro Monat habe ich mir damals erträumt. So, das wäre schon mega nice. Und ja, jetzt sind wir 5 Jahre später. Wir sind jetzt im 5. Jahr und sind bis Ende des Jahres an die 20 Mitarbeiter. Also es ist ziemlich gewachsen seitdem. Und ich glaube, wir sind noch der größte Portfolio-Tracker. Es kommt auf die Metrik an, welcher Portfolio-Tracker. Wir waren auf jeden Fall der erste cloud-basierte Portfolio-Tracker. Mittlerweile gibt's da einige Player. Und ja, macht mega viel Spaß, tolles Team. So hat's angefangen. Also aus eigenem Need hat's angefangen und es hat Anklang gefunden. Andere Leute haben es auch gebraucht.
Diese Geschichte mit Portfolio-Performance, der Klassiker. Man hat das angefangen zu tracken, dann hat man es mal 1-2 Monate vergessen und dann, ach, keine Lust mehr, das alles nachzutragen. So war das bei mir, genau. Ne? Das ist echt der absolute Klassiker gewesen. Sehr spannend.
Was sind denn so bei euch so die beliebtesten Features, die bei euch so benutzt werden, wo man vielleicht auch sagt, hey, das hat euch auch so mit groß gemacht? Genau, vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen Einblicke geben.
Ja, also beliebt und groß gemacht ist nochmal ein Unterschied, würde ich sagen. Und es kommt auch immer darauf an, auf welche Metrik man guckt. Es gibt natürlich Features, die sorgen dafür, dass Leute ins Abo wechseln. Es gibt Features, die sorgen dafür, dass Neukunden oder dass das Paket bekannter wird, ne? Das ist so eine Art Marketing und so weiter. Und wenn du fragst, was hat uns groß gemacht, dann war der Hauptgrund natürlich, dass wir das Marketing mit ins Produkt eingebaut haben, nämlich Portfolio Sharing, also dass man sein Portfolio einfach teilen konnte, dass Leute wie ihr, Leute, die öffentlich über Portfolios und Depots und so weiter sprechen, eine Möglichkeit haben, Portfolios zu visualisieren und zu zeigen und mit einem Link zu schicken, dass Leute sich das angucken können. Das war, glaube ich, so mit, da gab es, glaube ich, nichts anderes. Das haben wir als erstes gemacht. Und dadurch wurden halt Portfolios verschickt. Und jeder, der es gesehen hat und gedacht hat, hey, so eine Visualisierung hätte ich auch gern für mein Depot, hat sich dann registriert. Ja, also das war so der organische Wachstumskanal für uns. Das hat sehr gut funktioniert. Ja. Und ansonsten beliebte Features sind, glaube ich, das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis oder relativ klar, wenn man drüber nachdenkt. Das eine ist natürlich Benchmarking. Ne? Wie performe ich mit meinen Einzelaktien oder mit meiner Allocation im Vergleich zu einem MSCI World oder FTSE All World und so weiter. Und das zweite ist X-Ray. Also, dass man die ETFs aufbricht in die zugrunde liegenden Aktien plus alle Einzelaktien und dann rechnen wir genau aus, also wirklich bis zur 5000. Position, wie viel Geld liegt in welchem Unternehmen. Egal, selbst wenn du 5 ETFs und 300 Einzelaktien hast, dann zeigen wir dir genau, so viel Geld liegt in Nvidia bei dir. Mhm. Und das ist mega interessant, vor allem wenn du, sagen wir mal, 3 große ETFs hast, nur mal als Beispiel, und eine 50% Allocation auf die ETFs hast und die restlichen 50% sind in Einzelaktien, dann machst du X-Ray an und siehst, obwohl du in Einzelaktien investierst, ist durch den ETF allein Nvidia deine größte Position, zum Beispiel. Ja, solche Sachen sind super interessant, wo sich dann Leute überlegen, hey, sollte ich Nvidia kaufen? Ich hätte Bock. Und dann machen sie den Breakdown auf, X-Ray auf und sehen, ich habe Nvidia schon als größte Position im Portfolio. Und dann kann man sich zweimal überlegen, ob man noch nachkauft oder nicht.
Ja, da sind wir ja gerade schon beim spannenden Thema. Was sind denn aktuell so die beliebtesten Aktien? Also ich glaube, bei euch sind ja überwiegend Leute, die einfach langfristig investieren. Ich gucke mal zum Beispiel ganz gerne, also was sind die größten Umsätze bei Lang und Schwarz? Das sind natürlich dann immer so die Trendaktien, Rüstung und so weiter oder irgendwelche Reddit-Aktien. Ich glaube, bei euch ist es ja wahrscheinlich ein bisschen anders, aber vielleicht kannst du da ja mal einen Einblick geben, was da so die beliebtesten einzelnen Aktien sind und dann natürlich auch so ETFs, ob es da irgendwelche spannenden Entwicklungen gab zuletzt.
Ratet doch mal. Sagt mal jeder 3 Aktien und ich sage euch, auf welchem Platz die sind. Beliebteste Aktien über alle Portfolios hinweg.
Okay, ja, aber ich warte. Ich mache mal gerade nochmal den Nasdaq auf. Also ich kann mir vorstellen, es hat sich ja krass gedreht. Ich habe das vorhin lustigerweise bei mir in der Story gesagt. Da hieß es doch noch im April, überall die Headlines, ist die USA überhaupt noch investierbar? Donald Trump fährt alles an die Wand. Die großen Investoren bringen das Geld nach Europa, ne, wo wir ja mal wo 1-2 Wochen lang Europa gefragt war. habe ich damals schon gesagt, ihr werdet sehen, die großen Unternehmen in den USA, die verdienen weiter ihr Geld, das ist nicht nachhaltig.
Vor allem bei wem gefragt, ne? Bei wem ist gefragt? Bei Deutschen vielleicht, aber ob, ja, die, ob der, ja, Rest der Welt da investiert.
Bei Journalisten gefragt oder ich weiß es nicht, ne? Hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber ich sage mal mittlerweile, ja, ich glaube, Platz 1 ist immer noch Microsoft, würde ich sagen.
Microsoft ist Platz 2.
Ah, Platz 2. Ich glaube, dass Apple auf Platz 1 nach wie vor noch ist.
Apple ist Platz 1.
Apple. Und dann wird, also dann kommt entweder Alphabet oder Amazon. Aber ich glaube, Alphabet hat die größere Fanbase. Deswegen sage ich Alphabet auf 3.
Also Amazon ist 3, da war es schon richtig.
Ah, okay.
Alphabet ist auf Platz 7.
Ja, und Nvidia 7. ist auch jetzt in den Top 5 auf jeden Fall, oder?
Nvidia ist 4, genau. 4. Und ich gebe euch einen Tipp. Also Alphabet ist 7, ja. Es gibt den Top 5, wir hatten jetzt schon 4 von den Top 5. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia. Platz 5 ist eine deutsche.
Naja, okay.
Deutsche, es könnte Telekom sein, SAP.
Oder Allianz.
Ja, Allianz. Stimmt, Allianz. Ja, Allianz, ja, okay.
Allianz ist total beliebt, ne? Das ist.
Ja, aber auch zu Recht. Das ist ja gut, dass es zumindest mal auch eine ist, die auch so über lange Zeit wirklich auch gut performt hat. Also muss man ja auch dazu sagen. Also
bei Consors ist Platz 1, glaube ich, ganz lange Daimler gewesen oder immer in den Top 3
war Daimler ist immer noch
bei uns, ja, über alle Portfolios, alle Banken hinweg, ist Mercedes auf Platz 13.
Okay.
Und davor, also ich gehe jetzt mal von Platz 5 runter. Platz 5 war Allianz und dann kommt Tesla, Alphabet, Coca-Cola, PayPal. Und Platz 10, Realty.
Interessant.
Novo Nordisk, BASF.
Genau. Ja.
Und aber danach an sich die doch gar keine schlechte Allokation, würde ich sagen.
Es sind alles US und oder Deutsch. Ich glaube, das ist klar in Deutschland, dass die beiden Länder da am größten sind. Und das einzige oder das erste andere Land, ja, wobei das stimmt nicht ganz. Es kommen auch Franzosen dann, LVMH ist dabei, BYD ist auf Platz 17,
ach, krass.
ASML. Ja, und so kommen dann auch ein paar andere Länder mit rein, ne? British American Tobacco. Mhm. Und dann halt bei den Deutschen könnt ihr euch vorstellen, ne? VW, Bayer und so deutsche
die Post, Klassiker,
ne? Etc. Alles
wir hatten ja jetzt zuletzt eine wirklich gute Zeit, vor allem natürlich so die amerikanischen Aktien, aber ich meine 2022 hat sich auch schon gegeben, war ja Bärenmarkt und so. Hast du da selber jetzt auch, weil wenn ihr das natürlich regelmäßig auf dem Schirm habt, hast du da auch so ein bisschen gemerkt, dass die Leute jetzt vielleicht ein bisschen anders anlegen als noch vor ein paar Jahren? Weil man sieht jetzt auch, was ich zuletzt immer wieder gesehen habe, auch bei Auswertung, dass die Kleinanleger tatsächlich auch durchschnittlich immer eine bessere Rendite erzielen. Liegt natürlich auch daran, dass man immer mehr Zugang zu Informationen hat. Hast du da schon so einen Switch gemerkt so ein bisschen oder sagst du, ja, ist immer noch ähnlich wie vor ein paar Jahren?
Also was ich nicht gemerkt habe, ist, dass sich das Anlegerverhalten, also dass eine Person sagt, ich hatte diese Strategie und ich habe jetzt eine andere Strategie, dass sich das großartig geändert hat, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Aber was auf jeden Fall passiert, ist, dass 2022 alle, die bei Corona angefangen haben, rumzuspielen, dass die rausgekegelt wurden. Die haben ganz aufgeräumt, im Portfolio komplett liquidiert und sind raus, weil es runter ist. Und man sieht immer in diesen Phasen, wie 2022, aber auch als Trump jetzt mit den Zöllen losgelegt hat, da siehst du, wer, sagen wir mal, sowas aushält und wer nicht, wer langfristig dabei ist und wer nicht. Weil die langfristig dabei sind, die kaufen da ein. Und wenn du dann die Volumen anguckst, was wie gekauft wird, ne, da siehst du ganz genau, die Leute fangen an umzuschichten, ob von Geldmarkt-ETF voll rein in die Indizes oder so, wenn die 20% unten sind oder auch in Einzelaktien. Und manche Leute hören da komplett mit der Börse auf und schließen ihre Portfolios. Und da trennt sich dann quasi so die Spreu vom Weizen. Und das ist ja, das wissen wir, das hat die Historie immer wieder gezeigt, dass solche Phasen sind dann die Umverteilung.
Ja.
Von denjenigen, die das durchhalten, hin zu von denjenigen, die da rausgehen, ja, und da kalte Füße kriegen, zu denjenigen, die da durchhalten.
Ja, ich habe das lustigerweise diesmal genau auch beobachtet. In den USA haben es diesmal sowohl die Privatanleger richtig gemacht, aber auch in Deutschland die Privatanleger, dass sie das ging ja so schnell diesmal, ne, im April, da muss es dann innerhalb weniger Tage crashartig runterging. Und da haben ja, zumindest was man so gelesen hat, die großen Fonds, Hedgefondsmanager haben liquidiert, mussten liquidieren und die Privatanleger haben reingebuttert und dann wurden sie am Anfang noch belächelt, ja, und aber jetzt im Nachhinein alles richtig gemacht einfach.
Ich butter bei sowas auch immer.
Dieses Buy the Dip ist eigentlich langfristig die beste Strategie meiner Meinung nach, wenn du nicht den Fehler machst, die Dips zu kaufen bei Unternehmen, die wirklich in großen Schwierigkeiten sind. Ich glaube, das ist so ein Thema, was viele falsch machen, weil man dann denkt, ah, das ist ja ein super Schnäppchen jetzt gerade, obwohl das Unternehmen vielleicht gerade disruptiert wird und so weiter. Das weiß man zwar auch alles erst im Nachhinein, aber das sehe ich zumindest so im kurzfristigen Handel sehr, sehr häufig. Ne? Dann in den USA, ich weiß nicht, ob du das so verfolgst, in den USA gibt es dann zum Beispiel The Trade Desk, schlechte Zahlen, -25%, und dann ist es halt oft so, erstmal verbrannte Erde und dann, nee, runter, über Wochen und Monate. Und das ist halt dann echt sehr, sehr bitter, wenn du dort nur noch am Nachkaufen bist. Aber ich glaube, wenn du dann so ETFs nachkaufst oder Standardwerte, dann machst du alles richtig. Eigentlich.
Also bei Indizes, das ist für mich ein No-Brainer, aber auch wenn Unternehmen, wenn alle abgestraft werden, aber der Grund, warum es runtergeht, zum Beispiel die Zölle oder Corona oder so, hat mit dem Unternehmen an sich nichts zu tun. Das Unternehmen performt nicht schlechter. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dieser Makrotrend ist temporär, wie das bei Corona war, wie das bei den Zöllen war, Trump ist nicht ewig Präsident, dann kaufe ich ein. Ja. Und bei so einer Firma wie Microsoft oder McDonald's oder Coca-Cola, wenn die runtergehen wegen irgendwas Lokalem oder selbst wenn es global ist, aber temporär, dann ist das für mich, am Unternehmen hat sich nichts geändert, dann butter ich rein. Aber das ist nur ich persönlich. Ne?
Aber das ist genau der Punkt, das ist der No-Brainer. So habe ich es doch jetzt im Crash gemacht, da war ich dann auch all-in so im Trading-Depot. Genau die Unternehmen nachkaufen, wo es jetzt keine schlechte Nachricht per se gab, also nicht eine Gewinnwarnung und kaufen, sondern keine Meldung und alles wird abgestraft, daran die starken Unternehmen kaufen, da musst du auch nicht das Tief treffen oder so, sondern da lachst du dich nach 3 Monaten kaputt, wie konnten diese Kurse dort so sein, also so war es bis jetzt immer und ich glaube, so wird es auch bleiben, ne? Deswegen, das ist glaube ich so einer der besten Tipps überhaupt, da muss man die Nerven bewahren.
Genau. Es macht auf jeden Fall Spaß und das ist was man lernen muss über sich selber, wenn man anfängt, dass man, ob man in der Down-Phase halt den Magen dafür hat, weil wenn das jemand nicht hat, dann würde ich eher empfehlen, dann hol dir nicht ein Tool wie Parkett, dann investier und guck nicht rein, investier in Indizes und lass es einfach, das ist besser, als dich aufzuwühlen damit. Aber wenn du den Magen hast, dann benutzt Tools wie Parkett und anderes und dann kannst du das nämlich nutzen als Chance, solche Phasen.
Ja, was ist denn so, ihr checkt ja auch auf eurem Kanal immer wieder Depots aus und klar, du hast natürlich wahrscheinlich täglich irgendwelche Einblicke. Was ist denn so das Verrückteste oder eines der verrücktesten Depots, das dir so in Erinnerung geblieben ist, wo du so gesehen hast bei euch?
Also es gab zwei Depots, die im gegenteiligen Enden von einem Spektrum sind. Das eine ist eins der größten Portfolios, die wir bisher öffentlich angucken durften. Das waren an die 2 Millionen waren da drin und der hatte halt, also das war eine ewig lange Historie, glaube ich in den 90ern angefangen oder früher 2000er und halt ewig lang gehalten. Weißt du, so Werte wie du hast 30 Jahre oder 20 Jahre hast du BASF, 20 Jahre hast du eine Allianz im Depot, was das einfach ausmacht, der hat es einmal gekauft für 10.000 Euro irgendwie in 2000 und dann liegt es einfach da. Ja. Was sowas ausmacht, das finde ich super, super spannend und ich hoffe, in 20 Jahren sieht mein Portfolio so aus, dass ich irgendwelche Aktien jetzt kaufe und die dann einfach 20 Jahre liegen und halt einfach 10-Bagger, 20, 30-fach oder noch mehr.
Das macht auch der Helmut Treffer immer. Ne? Kennst du den Helmut hier, diesen Waikiki auf Instagram? Ja. Der postet ja auch immer dann hier, ich habe 1982 Procter & Gamble gekauft für 5.000 Mark. Ne? Oder die Aktien sind halt irgendwie 10.000% gestiegen teilweise. Genau. Und so. Ne?
Genau. Und hat noch eine physische Aktie davon bekommen. das ist schon saugeil. Das ist das eine, also Positivbeispiel. Das andere war, dass jemand gesagt hat, ja, ich bin eher so Buy-and-Hold-Investor und ich interessiere mich deswegen nur für ETFs, ich will breit gestreut investieren. Und dann gucken wir sind ja ein Tool, also Parkett ist ein Tool, das auf Transaktionsbasis trackt. Das heißt, man kann wirklich einzelne Trades ziemlich genau verfolgen und man kann die Haltedauern anschauen dann. Das heißt, ich bin dann auf die Transaktion gegangen, bin auf alle Verkäufe und habe geguckt, wie lange wurden denn diese Aktien gehalten, wenn er ETFs verkauft hat. Und dann war da halt ein Tag, 9 Stunden, 3 Stunden, dann ETFs getradet. Okay. ETFs getradet. Und zwar Standard-ETFs, MSCI World und so weiter, wo ich mir gedacht habe, das passt überhaupt nicht zusammen mit das Produkt zur Strategie und zum eigenen Empfinden, was ich mache. Ja. Also da hat nichts gematcht irgendwie. Das hatten wir jetzt vor kurzem erst auf dem Kanal und das fand ich einfach wild, weil man sich selber so falsch einschätzt. Ganz oft zu dem, also man sagt, ich mache das auf die Art und das ist meine Strategie, aber am Ende des Tages, was auch immer das auslöst, macht man was komplett anderes und man merkt es nicht mal. Und da sind so Tools wie Parketta natürlich super, weil die das einem so ein bisschen aufzeigen, ne? Weil man die Möglichkeit hat, sich selbst zu kontrollieren.
Und wie war die Performance, hat er da, also MSCI World?
Unterirdisch.
Ja, macht ja wirklich, also das macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn, sowas kurzfristig zu handeln.
Du machst ja jeden Compounding-Effekt kaputt. Also was willst du in ETF 3 Stunden halten? So, was soll in den 3 Stunden passieren? So, das ist
Das ist wirklich seltsam. Ja, genau. Du hast ja schon ein paar Sachen gesagt jetzt über Parkett. Es gibt ja jetzt auch mittlerweile noch andere Tools am Markt. Vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz sagen, wenn du dazu eine Meinung hast. Was unterscheidet jetzt zum Beispiel Parkett von Copilot oder von GetQuinn? Gibt es da spezielle Features, die ihr habt, die nicht haben? Oder vielleicht auch noch, in welche Richtung ihr in Zukunft gehen wollt, was noch so geplant ist? Vielleicht kannst du da ja noch mal so ein paar Einblicke geben.
Ja, also dazu muss man sagen, ich benutze die anderen Tools nicht. Das heißt, ich will da auch keinen Quatsch erzählen, was die haben oder nicht haben. Generell mein Gefühl, und das mag falsch sein, hat GetQuinn so einen Fokus auf, ich sag mal, so ein Social Feed, also ja, so, dass es mehr so ein Social, so eine Art Social Network ist. Und bei Finanzfluss Copilot, da wird halt, Finanzfluss ist ja ein Bildungskanal sozusagen für Finanzen. Das heißt, die Leute sind am Anfang ihrer finanziellen Journey und die brauchen dann halt auch Tools wie Budgeting, was wir gar nicht machen. Also sowas wie Finanzguru macht. Quasi die eigenen Finanzen überhaupt in den Griff bekommen, die eigenen Ausgaben in den Griff bekommen. Und ich habe das Gefühl, deswegen Finanzfluss fokussiert sich da ein bisschen mehr auf den Anfang in der Investmentreise. Und wir sind halt ein Tool, wo wir sagen, die Leute haben ihre Finanzen schon im Griff, die wollen jetzt Vermögen aufbauen. Und wir sehen uns als Produktivitätstool in dem Bereich. Das mal so zur groben Einordnung, zumindest wie ich es im Kopf habe. Wie gesagt, ich will da keinen Quatsch erzählen. Aber am Ende des Tages fokussiere ich mich auf unser Produkt und unsere Kunden und was die brauchen. Und ob das die anderen jetzt auch so haben oder nicht, das ist am Ende des Tages mir egal. Wir bauen keine Features nur, weil sie andere haben oder nicht haben, sondern wir bauen das, wo wir glauben, das schafft Mehrwert für unsere Kunden beim Geldanlegen, ja, und beim Vermögen aufbauen. Und was uns da so ein bisschen oder was uns sehr wichtig ist, wir sind sehr community-nah, wir haben super Customer Support, wir sind schnell, wir versuchen da sehr detailliert zu helfen. Wir haben da auch immer Experten sitzen, die sich mit Finanzen und Portfolios auskennen und auch mit Produkten da wirklich tief reingehen. Das kriegen wir zurückgespiegelt, wie wertvoll das ist für unsere Kunden. Plus die Livestreams, wo ich jede Woche stelle ich mich allen Fragen der Community, den Wünschen, wo es hingehen soll etc. und versuche da möglichst alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten, ganz nahbar zu sein und verfügbar zu sein. Auch das hören wir, ist sehr gut. Und dann haben wir natürlich einen starken Fokus auf Usability, Design, UX, komplexe Sachverhalte simpel darzustellen. Genau, das funktioniert für uns bisher sehr gut. Auch die Datenqualität und die Tiefe, also dass wir auf Transaktionsbasis rechnen, das macht es auch schwerer, so ein Autosync von der Bank zu machen, ne? Dass automatisch alle Transaktionen synchronisiert werden. Das ist eine unfassbare Challenge und wir gehen da halt wirklich die Extrameile und noch eine Extrameile, damit das anständig funktioniert und sauber funktioniert. Das sind so die Sachen, auf die wir uns fokussieren. Was haben wir vor? Also ich kann zumindest schon mal verraten, bis Ende des Jahres soll kommen, dass man alles tracken kann bei uns, also wirklich das komplette Vermögen, das heißt Private Equity, das heißt deine Pokémon-Karten, deine Sneaker, deine Immobilie, deine Versicherungen, was auch immer du als wertvoll erachtest, ja, dein Porsche, deine Uhr, deine Weinflasche, ist völlig egal, alles kannst du in Parkett tracken. Das ist das Erste, was kommt. Ich habe auch letzte Woche schon eine kleine Sneak Peek auf YouTube gezeigt, also wir testen es schon intern, es ist schon im Beta sogar. Mhm. Und danach wird kommen, dass man sich Custom-Ansichten erstellen kann. Das heißt, du hast vielleicht ein Depot, da sind verschiedene Werte drin, oder du hast 5 Depots eher, ja, da sind ganz verschiedene Werte drin, je nachdem, wo du was kaufst. Aber die Gründe, warum du sie kaufst, sind unterschiedlich. Manchmal hast du eine Small Cap, Mid Cap, Large Cap Strategie, manchmal machst du Growth und Value, manchmal hast du Zocks, einzelne kurzfristige Wetten, manchmal hast du langfristige Sachen. Und wir geben dir eine Möglichkeit, über Ansichten die Sachen zu gruppieren, wie du Bock hast. Du hast dein Growth Depot, völlig egal, oder Growth Portfolio Ansicht bei uns. Und da sind die Aktien drin, die du als Wachstumswerte siehst, egal bei welchem Depot die liegen, ja. Oder du hast dein Kinderdepot oder du hast dein, was auch immer es ist, ja. Also du kannst dir das zusammenwürfeln, wie du Bock hast. Damit könntest du auch sagen, bitte zeig mir nur meine ETFs und nur meine Aktien, auch wenn sie im gleichen Depot liegen, und bitte benchmark die gegeneinander. Die Möglichkeiten sind da sehr vielfältig, aber im Endeffekt die Depotstruktur, wie sie im echten Leben ist, die hindert dich nicht mehr dran, Sachen zusammenzuschmeißen. Mhm. Und vor allem mit anderen Assets, ne, kannst du dann REITs und Immobilien in ein Portfolio packen und Anleihen-ETFs und Anleihen an sich in Anleihen-Portfolio und so weiter. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Also ja, du kannst es strukturieren, wie du Bock hast. Das sind so die großen Sachen, wo wir, glaube ich, so, ich sag mal, alles abbilden und dir alle Tools geben, dass du das darstellen und analysieren kannst, wie du willst. Und dann gibt's halt ohne Ende Kleinkram, den wir machen. Das gibt's immer. Also die Feature-Liste geht bis zum Mond, aber es gibt Analysen, die wir noch machen wollen. Es gibt Visualisierungen, Alerts etc. etc. Da kommt noch ganz viel.
Ich glaube, Autosync war ja auch noch so ein Thema, ne?
Das wird auch nie zu Ende sein. Da werden mehr Banken kommen, genau.
Genau. Da haben mich einige gefragt. Ich habe gesagt, ja, ich mache hier diesen Autosync mit Scalable und dann, wer geht bei mir nicht? Ich habe Broker XY und so. Da habe ich auch, glaube ich, die Lisa schon ein paar Mal gefragt. Da habe ich gesagt, ja, hier, da arbeiten wir gerade dran an dem Thema. So weiter. Also ja. Da ist auf jeden Fall auch ein Need da, was ich so mitbekomme.
Auf jeden Fall. Wir arbeiten immer dran.
Das Problem ist dieses manuelle da mit den PDFs und so. Ich habe zum Beispiel auch, also im Trading würde es bei mir gar nicht gehen, weil 20 Transaktionen da am Tag danach zu pflegen. Klar. Es ist für mich eh egal. Aber
bei welcher Bank bist du?
Im Langfristdepot, da kommen dann wieder 6 Dividenden oder so. Ey, ich habe gar keinen Bock, dass da immer.
Wo bist denn du? Bei Interactive Brokers oder wo bist du?
Ich bin bei Interactive Brokers unter anderem. Ja, eigentlich bei jedem Broker, den es gibt, fast mit.
Alles klar. Nee, dann machen wir das mal.
Broker wie V-Trade, ne, diese Flatex, die Girotochter, V-Trade Zino,
ja,
mache ich viel. Aber Langfrist-Depot habe ich auch bei Consorsbank, bei Scalable, Trade Republic habe ich. Ja. Smart Broker sind wir Partner.
Ja. Ja, also am Ende des Tages, das Ziel ist, dass wir für möglichst viele, wenn nicht alle, einen Autosync hinstellen. Es dauert halt. Und die Frage ist, was man zuerst macht. Also als nächstes kommt Consors. Und dann gucken wir, es gibt was ich noch nicht verraten will. Aber das sollte die Sache hoffentlich ein bisschen beschleunigen. Aber das kann ich noch nicht verraten. Aber ich sag, also Autosync steht immer auf der Agenda. Das ist dauerhaft Thema bei uns. Da wird auch dauerhaft dran entwickelt. Und dann gibt's ja ein paar, also Parkett, wir sind jetzt in der glücklichen Phase, dass wir investieren können und wir werden, also investieren, weil wir sind Bootstrap, wir haben keine externen Investoren, das heißt, wir haben sehr lange, oder was heißt sehr lange, wir haben uns immer aus eigenem Umsatz finanziert und haben jetzt aber genug, ich sag mal, angespart oder sind jetzt in der Position groß genug geworden, dass wir sagen, okay, wir können jetzt in neue Felder investieren. Und das machen wir gerade, wir stellen gerade fleißig ein. Ich habe quasi jeden Tag Interviews. Da werden ein paar spannende Sachen nächstes Jahr kommen, die ich jetzt noch nicht teasern will, aber ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Das wird geil.
Ja, cool. Dann sage ich an der Stelle vielen lieben Dank, Sumit, dass du hier warst und uns auch wirklich mal interessante Einblicke gegeben hast, weil gerade viele Sachen weiß man natürlich nicht. Ja, also auch mal so einen Blick hinter die Kulissen. Und wenn ihr euch für Parkett jetzt interessiert, wie gesagt, unser Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut's euch an. Viele Sachen, wie gesagt, könnt ihr vollkommen kostenlos verwenden. Immer ein guter Einstieg, um sich das mal anzuschauen. Und wenn's vielleicht gefällt es euch ja so gut, dass ihr sagt, hey, da hättet ihr gerne noch ein bisschen mehr, könnt ihr eben auch ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dann vielen lieben Dank und vielleicht mal bis demnächst wieder. Genau, dann würde ich mal sagen, ja, es ist ja einiges los gewesen. Michael, erzähl mal, ja, was war denn alles so genau los? Was muss man aktuell wissen?
Keine Ahnung, ich war gestern ja nicht am Rechner. Ich habe es aber versucht, ein bisschen zu verfolgen. Ich war im Auto und dann kam die Meldung mit dem Einstieg von Nvidia bei Intel. Da kannst du ja gleich noch mal was zu sagen, was man aber insgesamt jetzt ja gesehen hat. Die FED-Sitzung lief so ein bisschen wie erwartet, aber doch ja, für den Markt ganz positiv. Also die 25 Basispunkte Senkung kam wie erwartet und es wird wohl 2 weitere Senkungen noch geben. Das hat dem Markt gefallen und ja, auch die Aussagen von Jerome Powell, da war jetzt nichts groß Negatives mit dabei. Der Arbeitsmarkt, der schwächelt so ein bisschen. Da gab es übrigens jetzt gestern die wöchentlichen Arbeitslosen-Erstanträge und die waren ein bisschen niedriger als erwartet. Das war also auch ein bisschen positiv. Ich glaube, das wird so ein bisschen so das, was der Markt drauf achtet, dass der Arbeitsmarkt nicht zu schnell abkühlt und dass die Wirtschaft nicht zu schnell abkühlt. Denn was wir nicht haben wollen, ist jetzt eine Rezession oder eine potenzielle Rezession, während die Zinsen gesenkt werden. Denn wenn das kommt, dann könnte das, wie gesagt, eher ein bisschen runtergehen. Aber das Wichtigste ist ja eigentlich gar nicht, was hat Jerome Powell gesagt oder was kam er, sondern wie hat der Markt darauf reagiert. Da hatten ja viele, inklusive mir, eher gedacht, es könnten Sell the News geben. Den gab es auch kurz. Der Nasdaq war dann am Mittwochabend zeitweise 1% im Minus, hat aber dann auch nur, ich glaube, 0,2% im Minus geschlossen. Und ja, jetzt gestern am Donnerstag ging es ja sogar wieder rasant nach oben, über 1%. Das hing natürlich auch vor allen Dingen jetzt mit der Meldung zusammen, wo wir gleich nochmal drauf eingehen, dass Nvidia bei Intel einsteigt. Und da hat es auch den ganzen Sektor, bis auf ein paar Ausnahmen, nach oben getrieben. Also die ganzen Chip-Ausrüster nach oben geballert, eine ASML. Ja, man glaubt es kaum, dass die Aktie auch steigen kann. Ja, das war ja auch sehr, sehr lange sehr, sehr zäh. Und auch hier in Deutschland, in Europa, die letzten 2 Tage tut sich ein bisschen was. Also wir haben schon am Mittwoch Nachmittag dann eine gewisse Stärke gesehen in Deutschland. Und gestern war dann auch ein sehr, sehr starker DAX, muss man sagen. Also da sieht es jetzt ganz gut aus. Von einem Befreiungsschlag sind wir aber weiterhin doch deutlich entfernt. Wir waren so am unteren Ende der Range, jetzt laufen wir wieder ein bisschen nach oben. Aber die Dynamik gegenüber dem US-Markt ist trotzdem weiter überschaubar, kann man einfach sagen. Deswegen, ja. Aber es gibt zumindest ein bisschen Hoffnung. Gestern auch ganz spannend, die Nebenwerte in den USA, die profitieren ja grundsätzlich am stärksten auch von Zinssenkungen. Zumindest wird das dann sehr häufig gespielt. Da war gestern der Russell 2000 auch sehr stark im Plus in den USA. Auch hier am deutschen Markt viele so Halbleiterzulieferer, da ging es teilweise richtig ordentlich nach oben. Große Frage ist natürlich, ist das eine Eintagsfliege oder laufen wir jetzt doch mal weiter hoch oder gibt es sogar vielleicht so kleine Favoritenwechsel und so weiter. Wir haben ja wirklich so ein paar Aktien, die gefallenen Engel, die sich jetzt erheben. Du hast Novo Nordisk angesprochen, da gab es ja eine ganze Menge News. Ich weiß nicht, ob wir das heute nochmal jetzt mit aufnehmen wollen, aber zuletzt nochmal Meldungen bezüglich der oralen Abnehmmedikaments. Da gab es sehr gute Studienergebnisse, also Masos Gefühl des Gröbste ist überstanden, aber selbst so eine LVMH zuckt auch so ein bisschen nach oben. Vielleicht ist es auch insgesamt so die Hoffnung, wenn es in Europa wieder nach oben geht, die Konsumneigung nimmt wieder zu. Wir hatten ja die Inditex-Zahlen, wie gesagt, die haben so ein bisschen für Rückenwind gesorgt. Gab noch einen großen Insider-Kauf bei Zalando, das hatte ich dann auch als Trade umgesetzt. Die Aktie war gestern auch 5-6% im Plus dann, also das lief auch sehr gut, aber die Aktien werden, glaube ich, nur nachhaltig steigen, wenn jetzt dann irgendwann mal auch eine Trendwende bei den Verbrauchern kommt. Und da bin ich ja zumindest in Deutschland weiter eher skeptisch. Denn ja, die Wirtschaft hier sieht eher mau aus. Von Steuersenkungen sind wir gefühlt weit weg. Man liest wieder übelste Sachen, dass das ganze Geld von dem Infrastrukturpaket weiß Gott wo versickert, aber nicht in Infrastruktur investiert wird. Also ja, mal sehen. Ne? Aber insgesamt, die Stimmung an den Märkten ist weiter sehr gut und der angeblich doch so schwache September ist in den USA alles andere als schwach bisher. Also das ist schon echt beeindruckend, muss man einfach sagen.
Ja, dieses Jahr, sie ist ja immer, jetzt muss dann mal die schwierige Zeit kommen und es ist halt immer weiter nach oben gegangen. Ja, also es zeigt halt wieder, gerade so als langfristiger Anleger ist man da meistens besser bedient. Ja, ich habe auch die Woche einen interessanten Beitrag auf Instagram gesehen, wo einer geschrieben hat, dass er im April im absoluten Tiefpunkt wohl alles verkauft hat, weil er gemeint hat, es geht noch viel weiter runter. Ja, so kann es dann natürlich gehen. Ja,
und auch solche Profis hier wie Marco Kulanovic, der war ja mal auch irgendwo, war bei JP Morgan mal Chefstratege, ich glaube, da ist er aber gegangen worden. Der erzählt auch seit Wochen und Monaten, dass die Blase platzt oder dass es runtergehen muss. Klar wird es irgendwann runtergehen, aber na, wenn du halt über Wochen und Monate daneben liegst, bringt es dir auch nichts mehr. Deswegen bin ich auch sehr selten auf der Short-Seite unterwegs, deswegen handle ich auch keine Indizes, weil ich auch schon mehrmals gedacht hätte, jetzt müsste es doch mal fallen, denn er ist der, ja. Aber die Leute, die darauf wetten, die liegen komplett daneben, ne? Und deswegen halte ich lieber ein bisschen mehr Cash, dann ist man zwar nicht so komplett mit dabei, wenn es nach oben geht, aber das ist deutlich besser, wie wenn man Short auf den Deckel bekommt, ne? Bei mir war es jetzt zumindest die letzten Tage so, dass ich auch wieder richtig schöne Treffer hatte mit Novo Nordisk, Zalando und was da jetzt, Tesla ist ja brutal gelaufen, einfach in den letzten Tagen. Also da gab es jetzt auch wieder einige spannende Werte, wo richtig schön Bewegung drin war.
Ja, es zeigt halt wieder, wie gesagt, die meisten Crash-Propheten wiederholen es halt immer und ja, wie man so schön sagt, auch eine kaputte Uhr hat zweimal am Tag recht, ja, aber halt die meiste Zeit dann eben nicht, ja, und wenn ich es halt jedes Jahr wiederhole, klar, habe ich dann irgendwann einen Treffer dabei. Das ist wie, wenn du jede Woche 20 neue Aktien präsentierst und in einem halben Jahr sagst, ey, guck mal, das ist aber meine Empfehlung damals gewesen, aber dass dann die 19 anderen Buden nicht gelaufen sind. Ich glaube, da kennen wir ja so einige Plattformen oder so, die gerne mal mit solchen Methoden dann arbeiten. Aber du hast ja jetzt vorher schon den Deal angesprochen. Da hast du jetzt ein bisschen nochmal den Weg recht weit rumrum gemacht. Jetzt wollen wir nochmal zurückkommen. Intel, Nvidia, ja, das Thema gestern an der Börse, also ich habe mir auch verwundert die Augen gerieben, als ich gesehen habe, Intel ist auch noch so eine alte Watchlist-Leiche, nicht weil sie für mich irgendwie interessant gewesen wäre, aber man hat es halt mal irgendwann drauf gemacht, dass man immer so up-to-date ist und dann gucke ich, da habe ich echt nicht schlecht gestaunt, also als ich mal reingeschaut habe, waren wir so bei 25%, ich glaube so um den Dreh rum ist ja auch immer noch aktuell im Plus.
22,5%, die war sogar mal 30%. Ich war ja gestern unterwegs, da habe ich hier mit Christian Scheidt auch gesprochen. Sehr guter Mann, der hat auch Wikifolios und so, könnt ihr euch mal anschauen. Sehr erfolgreich. Wir hatten beide getippt, dass sie so mit 30% reinkommt, vielleicht einen kleinen Dip macht, aber dann sogar Richtung 40% und so geht, ne? Wegen krasser Fantasie mit Nvidia, viele Shortseller da drin, vieles, viel Skepsis. Aber ja, sie hat zwar auf dem das war der größte Kursanstieg seit 1987, aber eben doch Intraday eher abgegeben. Aber ja, gut, trotzdem ein Riesensatz.
Jetzt natürlich die Frage, wie realistisch ist es, was jetzt der Michael da gesagt hat? Also könnte es noch weiter nach oben gehen? Ich gebe euch jetzt da einfach mal überhaupt mal einen Überblick über den Deal. Also was ist da jetzt genau passiert? Nvidia investiert 5 Milliarden Dollar in Intel. Wie sieht es aus? Und zwar durch Kauf von Intel-Aktien tatsächlich. Also dadurch werden sie dann eben Anteilseigner. Und Jensen Huang, ja, also wird mittlerweile so ein bisschen so zum Elon Musk, ja, da man merkt, dass er auch so ein bisschen viel mit Donald Trump zuletzt abhängt, denn er hat wieder gesagt, die Investition, die wird unglaublich, ja, also incredible investment, es könnte also wirklich aus der Schule von Donald Trump dann sein, aber ich meine, man kennt Jensen Huang ja mittlerweile, also der steht Elon Musk mittlerweile in so Kommunikation ein wenig nach, allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, dass Nvidia die letzten Jahre auch immer wieder abgeliefert hat, deswegen, da gehen die Props auf jeden Fall raus, wie man so schön sagt, ja. Sie sagen selbst wohl, es geht nicht ums Geld, sondern dass Nvidia und Intel jetzt in Zukunft recht umfangreich zusammenarbeiten möchten. Also da geht es vor allem so um Chips für Rechenzentren und für PCs. Also Intel soll da die CPUs dann liefern und das Ganze soll dann eben bestückt sozusagen mit Nvidia GPU und AI-Technologie dann sein. Also an sich klingt es ja natürlich wie eine Partnerschaft, die wirklich sehr gut zusammenpasst, ja. Wie sind jetzt so die Auswirkungen, also da gibt es jetzt mehrere Szenarien oder wie gesagt, wie sieht jetzt genau die Kooperation aus? Also das erste oder der erste Step ist die Chip-Produktion. Intel möchte nämlich Teile von Nvidia-Chips dann fertigen. Da bin ich mal gespannt, wie das aussehen soll, weil sich ja eigentlich alle einig sind, dass also gerade so die neuesten Technologien Intel eigentlich gar nicht in der Lage ist, diese zu produzieren. Aber ich meine, klar, Nvidia hat da ja natürlich einige Sachen, die produziert werden müssen. Sie haben ja nicht immer nur die allerneueste Chip-Generation dann, weil man weiß ja, dass Taiwan Semiconductor eben technologisch hier mit Abstand führend ist. Sonst würden ja auch nicht alle zu Taiwan Semiconductor gehen. Also so einfach ist es dann eben auch nicht. Aber trotzdem, das könnte den Foundry oder der Foundry-Sparte von Intel ja einen doch recht starken Boost jetzt recht kurzfristig dann auch verleihen. Also das Ganze soll dann auch relativ schnell losgehen. Und man ist sich da einig, dass das den Umsatz in der Foundry-Sparte ja also tatsächlich sogar verdoppeln oder vervielfachen könnte, wenn es da zu einer recht umfangreichen Kooperation dann eben geht. Ja, dann natürlich eben die Produktintegration, also Kombination Intel CPUs und Nvidia GPUs und AI-Beschleuniger, die dann mit dabei sind. Das ist natürlich vor allem für Intel dann extrem interessant, weil da natürlich dann einige neue Umsätze mit dazukommen könnten. Aber den Zahn, wenn sich da jetzt jemand noch nicht so ausführlich damit beschäftigt hat, was ich ziehen muss, dass jetzt bei jeder Einheit oder bei jedem Chip, die jetzt Nvidia verkauft, auf einmal dann irgendwie eine Intel-Einheit mit dabei ist. Den Zahn, den muss ich leider ziehen, weil ansonsten hätte Intel sich ja gestern vervielfacht an einem Tag, ja, und das wäre dann auch zurecht gewesen, aber so ist es dann eben natürlich nicht, ja, und man möchte auch auf dem PC-Markt eben zusammenarbeiten, also bei neuen Plattformen, auch AI-Features gehören damit dazu. Und also es sieht eben jetzt so aus, kurz gesagt, Intel bekommt Kapital, Produktionsaufträge und da natürlich auch eben so ein bisschen eine technologische Aufwertung. Nvidia möchte hier so ein bisschen eben die Abhängigkeit von Taiwan Semiconductor reduzieren, aber ich glaube, in den neuesten Technologien ist das ja so ein bisschen schwieriger, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, also nachvollziehbar, dass der Intel-Kurs gestern so stark gestiegen ist. Die Aktie ist ja die letzten Jahre also wirklich katastrophal gelaufen. Auch tatsächlich zu Recht, muss man ja auch dazu sagen. Also das Unternehmen, es war ja eine meiner Predictions, dass es in diesem Jahr entweder zur Zerschlagung oder zur Übernahme kommt. Das ist jetzt halt ein großer Anteilskauf dann sozusagen. Und das zeigt aber auch nochmal an der Stelle, warum ich, aber ich glaube Michael ja genauso, das ist ja auch so ein Thema, was wir die letzten Folgen immer wieder mal hatten, warum Big Tech immer noch so dieser Place to be ist. Denn man muss es ja jetzt so sehen, selbst wenn das jetzt sich für Nvidia überhaupt nicht auszahlt, 5 Milliarden, da sagen einige, ja, das verdienen die in 2 bis 3 Wochen. Also das interessiert dann irgendwie im Endeffekt dann keinen mehr, ja. Und es halten sich ja auch noch so ein bisschen die Gerüchte, dass das auch so ein Deal so ein bisschen ist, um Donald Trump so ein bisschen zu besänftigen, weil da war ja auch einiges los.
Das geht in die Richtung, ne, weil die US-Regierung ist bei Intel eingestiegen. Man möchte ja von den USA die Abhängigkeit von irgendwie asiatischen, chinesischen Konzernen, Lieferketten senken und so weiter. Intel hat ja Produktionsstätten in den USA, jetzt hat TSMC ja auch diese riesige Fabrik in Arizona, war das, glaube ich, aber trotzdem ist halt taiwanesisches Unternehmen, deswegen ist man bei Intel eingestiegen, wahrscheinlich hat man irgendwie gesagt oder hat das durchklingen lassen, ey, hier, Nvidia, helft mal mit, ne, dass Intel wieder auf die Beine kommt, so ungefähr, deswegen haben die das gemacht als taktischen Schachzug, so sagen es auch einige Analysten und so weiter, die haben mich auch gesagt, wir vermuten, dass Nvidia versucht, die Trump-Administration, die bereits an Intel beteiligt ist, zu besänftigen, um dann im Gegenzug möglicherweise die Genehmigung für den B30A-Verkauf an China zu erhalten, also dass sie dann wieder nach China verkaufen dürfen. Aktuell ist es ja sogar so, dass da die eine Behörde gesagt hat, nee, wir wollen ja gar keine Nvidia-Chips mehr, hängt wahrscheinlich trotzdem alles auch mit den Verhandlungen zusammen, da gibt's ja immer noch zwischen Xi und Trump die Verhandlungen oder zwischen China und den USA. Wenn es da dann irgendwie einen Deal geben sollte, dann werden wahrscheinlich auch wieder dann chinesische Unternehmen die Chips kaufen dürfen, kann ich mir zumindest vorstellen. Und ja, da ist das vielleicht echt so ein kleines Entgegenkommen von Nvidia für Intel. Na, AMD hat zum Beispiel ja auch negativ reagiert, ja, kann man ja auch nachvollziehen. Wenn jetzt doch wieder der Konkurrent Intel irgendwie belebt wird, könnte das AMD wieder Marktanteile kosten. Aber ob das halt alles so kommt und wie ernst das jetzt Nvidia nimmt oder ob das nicht wirklich einfach nur so eine Besänftigung ist, weil du hast gesagt, ne, hört sich ja krass an, 5 Milliarden, aber es ist halt jetzt mittlerweile für Nvidia, das ist nicht mehr die ganz, ganz große Summe einfach. Aber klar, trotzdem, insgesamt ganz spannend. Ich werde mir Intel jetzt auch mal immer mal näher anschauen. Wir hatten ja jetzt, wie gesagt, diese ganz hohe Eröffnung, hat sie ein bisschen abgegeben. Jetzt ist sie gerade im Nachthandel vorbörslich minimal auch im Minus. Mal gucken, wo sie sich jetzt neu einpendelt, einfach die Intel-Aktie.
Ja, definitiv. Aber die Welt besteht oder die Börsenwelt besteht nicht nur aus Nvidia, es gab auch noch andere interessante Nachrichten. CrowdStrike, gestern ebenfalls zweistellig gewachsen, das obwohl es gar keine Zahlen an sich gegeben hat, aber da gab es einen Investorentag und da hat CrowdStrike ja nochmal so ein bisschen untermauert, wie stark sie eigentlich auch so im Bereich AI sind oder beziehungsweise wie stark ihre Dienstleistungen da sind. Und die Analysten waren wirklich begeistert davon, also wie sie das alles so dargestellt haben und vor allem, dass das erwartete Umsatzwachstum in den nächsten Jahren weiterhin bei über 20% liegen soll. Daraufhin sind tatsächlich gleich mehrere Kursziele angehoben worden und dementsprechend die Aktie dann auch deutlich im Plus gewesen. Also CrowdStrike hat sich wirklich sehr gut von diesem Desaster, ich glaube es war irgendwann Mitte letzten Jahres, erholt, als mal so die halbe Welt hat sich gefühlt lahmgelegt wurde, vor allem die Flughäfen.
Das war im August.
Im August.
Gerade nochmal, nee, im Juli, August war, dann müsste das gewesen sein, ja.
Ja, also es dürfte so ungefähr ein Jahr her gewesen sein. Ich weiß noch, wir haben ja auch damals im Podcast drüber gesprochen. Also wäre jetzt rückblickend eine wirklich starke Einstiegsmöglichkeit gewesen, aber hatten wir damals auch so gesagt, dass das also wahrscheinlich eher nur so eine kurzfristige Auswirkung haben wird. Problem bei CrowdStrike ist halt schon jeher, dass die halt immer schon diese unfassbare Bewertung haben, wie aber auch viele andere Cybersecurity-Unternehmen. Ja. Das ist echt ein Markt, wo ich mir auch so denke, ja, das ist echt schade, so wenn man damals so vor ein paar Jahren sich doch mal getraut hätte, aber sie waren gefühlt irgendwie immer viel zu teuer, aber viele von ihnen einfach immer weiter gewachsen und gerade auch für die Zukunft, die Aussichten, die bleiben weiter natürlich hervorragend. Die Frage ist natürlich nur, irgendwann wird auch da mal so ein bisschen Skepsis dann einherziehen oder wieder neue irgendwie Anwendungsmöglichkeiten und so. Das ist halt immer so die große Angst, die da mitgeht und dass dann eben, siehe jetzt wie Adobe, die jahrelang also zu KGVs zwischen 40 und 50 gehandelt worden sind und jetzt gefühlt will sie keiner mehr haben. Also es kann manchmal dann eben ganz schnell gehen oder auch wie bei Novo Nordisk oder wie bei anderen Werten, ja. Ich weiß gar nicht, hast du CrowdStrike noch?
Hier, ich sehe gerade, ich habe nämlich ich habe sogar CrowdStrike gerade beim US Trading Depot in der Position drin, wirklich krass. Ich war, wie gesagt, gestern unterwegs, weil eigentlich hatte CrowdStrike gesagt, nach den Zahlen, die letzten Quartalzahlen waren gar nicht so toll, aber sie hatten gesagt, in der zweiten Hälfte rechnen sie in der Beschleunigung und wieder Wachstum von über 20%. Deswegen wundert mich das gerade, dass die Aktie so krass reagiert. Aber gut, sie haben jetzt gesagt, sogar die nächsten Jahre anscheinend, ne, mit den 20%.
Ja, nicht nächstes Jahr, nächsten Jahre und über 20%. Okay. Also das ist natürlich schon eine starke Ansage. Klar, natürlich eine Ansage ist eine Ansage und ob es dann tatsächlich so kommt, das ist nochmal was anderes.
Ja, aber ich glaube, da wird dem Management halt eher geglaubt, ne, weil die haben ja bis jetzt, außer als dieses Malheur letztes Jahr passiert ist im Juli, bisher immer die Prognosen auch eingehalten. Deswegen ist da schon recht hohes Vertrauen einfach. Von daher passt. Also ich habe es ja im Langfristdepot auch noch und da bleibt sie. Aber leider habe ich nicht mehr so eine große Position, blöderweise. Aber jetzt nachkaufen werde ich auch nicht bei der Bewertung.
Ja. Und dann auch eine Nachricht, die ich ja wirklich recht interessant finde, dass Alphabet nun angekündigt hat oder Google dann in dem Fall, dass Gemini nun so eine Art Assistent direkt, also als Assistent direkt in Chrome sozusagen installiert wird. Und das ist natürlich schon auch wirklich eine recht starke Nachricht wieder. Und wenn man das Ganze dann mal wieder so ein bisschen zurückspinnt, ist dann natürlich eben auch die Frage, Chrome ist mit Abstand der meistgenutzte Browser der Welt. Wie groß ist dann die Motivation dann noch für Leute, die Chrome benutzen und die dann direkt diese AI-Features dann drin haben, da noch zu ChatGPT zu gehen, zumindest mal, wenn du am Rechner sitzt. Ja, also das ist eben natürlich auch eine Frage, die man sich dann da schon mal stellen muss. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt die letzten 2-3 Wochen auch intensiver mal Gemini genutzt. Ich muss sagen, auch da merkt man, wie stark das angezogen hat. Und in einigen Bereichen haben sie ja ChatGPT auch schon abgelöst, also was die Stärke dann eben angeht. Also aktuell ist es noch so, ich nutze auch wirklich beides regelmäßig. Es kommt immer drauf an, für was dann eben auch. Aber wo Gemini jetzt aktuell wirklich sehr stark ist, soll vor allem so in der Bilderbearbeitung und Bildererkennung.
Ja, Nano Banana ist doch so ein Riesenerfolg.
Genau, Nano Banana, ja, das ist, oder heißt Nano Banana oder Nano Banano? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht auswendig. Ich glaube Nano Banana.
Nano Banana.
Nano Banana, genau. Da habe ich erste Videos dazu gesehen. Also das ist schon wirklich spektakulär, was da so möglich ist. Man muss natürlich immer vorsichtig sein. Diese Videos, die sind natürlich immer sehr stark darauf, auf einzelne Szenarien ausgelegt. Aber man bekommt natürlich immer einen guten Einblick, was da dann in naher Zukunft möglich sein wird. Ja, und ich muss sagen, gerade so diese Bildererkennung, dass du immer so Screenshots reinmachst und so, also was die alles erkennen, also selbst minimalst geschriebene Texte können die dann auch genau zum Beispiel auch Chartbildern zuordnen. Ich habe mal ein Chartbild reingemacht, habe gesagt, von wem ist es oder mach mir da mal eine kurze Zusammenfassung davon. Also das ist wirklich Wahnsinn, was da schon alles möglich ist. Ja, und wie soll jetzt dieser KI-Assistent dann eben aussehen? Was hat er für Möglichkeiten? Also das ist ein wirklich intelligenter Browser-Assistent dann. Also der kann zu mehreren geöffneten Tabs dann Fragen beantworten, Informationen auch zusammenfassen. Es ist sogar geplant, dass man Videozusammenfassungen bei der Suche oder auch bereits besuchten Seiten dann hier machen lassen kann. Dann soll es auch noch eine Art, also KI-Modus in Omnibox dann geben. eingeben. Also das ist eine Adressleiste von Chrome, die wird mit einem KI-Modus dann ausgestattet werden. Also das ermöglicht dann komplexe Fragen zu stellen und kontextbezogene Antworten dann direkt im Browser dann zu bekommen. Man soll sogar automatisierte Aufgaben machen können. Also wenn du da irgendwie auf Kochseiten unterwegs bist, kannst du dir zum Beispiel deine Lebensmittel direkt bestellen lassen von der KI. Also teilweise auch wirklich lustige Features, die es dann da so geben soll. Dann natürlich auch Sicherheitsfunktionen sollen da mit integriert werden. Und das zeigt dann eben, also ich könnte mir gut vorstellen, wenn da die Nutzer schnell merken, hey, das funktioniert sehr gut und Gemini wird immer besser, da muss man natürlich dann eben auch sagen, das sind für ChatGPT keine so guten Nachrichten dann, ja. Und also auch, wir hatten es ja auch schon, wie absurd auch ChatGPT oder eben OpenAI aktuell bewertet wird. Also wenn es da irgendeine Möglichkeit für einen Invest gäbe, ich würde da aktuell tatsächlich nicht investieren. Also mir würde das ist halt wieder das Schöne bei Alphabet, dass es wieder halt eines von vielen Themen dann eben ist. Ja. Und ich weiß noch, so vor knapp 3 Jahren, als er so das erste Mal so ChatGPT rumgegeistert ist, wie alle Alphabet tot geredet haben und so. Und es zeigt halt eben einfach, ja, man muss da oft einfach so ein bisschen Geduld mitbringen. Und Alphabet hat jetzt vor allem in den letzten Tagen und Wochen wirklich sehr viel Stärke gezeigt. Und die Aktie, die ist jetzt auch von einem hoch zum nächsten dann eben geeilt. Ja. Also wirklich ein sehr starker Verlauf gewesen, genau.
Ja, ist sogar ja mittlerweile, wie gesagt, Platz 1 in den Download-Charts, Gemini, ne? Auch in den USA vor ChatGPT. Wo es ChatGPT halt wirklich geschafft hat, wenn man immer vor, es gibt ja so viele KI-Bots, aber ChatGPT ist quasi so der Inbegriff, wie Google die Inbegriff für Suche war oder immer noch ist. Ne? Also irgendwie ist es so immer, man fragt nicht, ey, ich nutze mal Grok, um irgendwas da einen KI-Bot zu fragen oder zumindest bisher weniger Gemini, sondern meistens immer ChatGPT. So war für die breite Masse immer so das Modell Nummer 1, aber ja, es scheint sich so ein bisschen zu drehen. Ne? Und da wieder die These, Big Tech eats the world. Ne? Da sind wir auch wieder beim Thema, Meta hat ja auch noch die Brille vorgestellt, da kam es ja wie erwartet, $799. Die Brille soll heißen Meta Ray-Ban Display. Und wie man es sich vorstellen kann, da ist ein Display drin. Ich habe es mir noch gar nicht die Demo komplett angeschaut, aber ja, da poppen dann die Nachrichten auf und so weiter von Instagram oder von irgendwelche, von Messenger und so weiter. Und ja, dann ist man quasi immer direkt informiert, man braucht kein Smartphone mehr. Das ist natürlich die Vision von Mark Zuckerberg. Was lustig ist, er hat gesagt, was natürlich auch ein bisschen stimmt, ne, was man ja, wo man sich ja selbst auch oft ertappt. Du sitzt am Tisch irgendwo, ne, oder bist irgendwo mit Freunden und jeder dattelt nur auf seinem Handy irgendwie rum, ne. Das ist total absurd. Du bist gar nicht mehr im Hier und Jetzt. Und da soll die Brille Abhilfe schaffen, sagt Mark Zuckerberg. Dann bist du ja viel näher bei deinen Freunden in Zukunft wieder, weil du musst nicht immer dein Handy in die Hand nehmen. Aber inwiefern das jetzt besser ist, wenn dir das dauernd da alles eingeblendet wird, dann bist du ja auch abgelenkt, wenn da die ganze Zeit irgendwelche Instagram-Nachrichten reinkommen und so, ne. Also, ich weiß nicht, aber da bin ich echt mal gespannt, ob das ein großer Erfolg wird oder nicht. Das ist ja so quasi der Zwischenschritt zu dieser Orion-Brille, die irgendwann in ein paar Jahren kommen soll. Du hast ja so ein Band, mit dem du diese Gesten machen kannst, da irgendwelche Nachrichten wegwischen kannst und so. Also ist auf jeden Fall ein spannendes Device. Ich muss mir das mal anschauen, mal gucken, wann die ersten Testberichte und so weiter kommen. Aber das ist wieder so ein Beispiel, ne? Also Meta probiert da sehr, sehr viel und kann gut sein, dass das recht erfolgreich wird, auch wenn es jetzt, glaube ich, nicht das iPhone verdrängen wird. Nächstes Jahr kommt ja erstmal noch wahrscheinlich das faltbare iPhone. Da gab es auch Meldungen zu, dass da Apple wohl jetzt sogar schon die Zulieferer auswählt und das Testproduktion startet, um zu gucken, ob das alles funktioniert. Große Herausforderungen mit dem Glas, mit dem dünnen Glas. Das kann irgendwie zerbrechen dann und so. Bin ich auch mal gespannt, wie das dann jetzt weitergeht.
Genau, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Also denkt dran, wenn ihr euch für Parkett interessiert, unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes findet ihr unseren Affiliate-Link dazu. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben darüber freuen. Schreibt uns auch mal, wie seht ihr denn den Nvidia und Intel-Deal? Ist Intel für euch jetzt wieder interessant im Depot? Habt ihr eure AMD-Aktien nun über Bord geworfen? Schreibt es uns gerne mal unten in die Kommentare und dann wünschen wir euch allen ein schönes Wochenende und hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Macht's gut. Ciao.
Ciao.